Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich.
Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Lena und ich haben heute einen ganz tollen Gast, den ihr auch schon kennt, nämlich Viktoria Schütz von Deguma ist wieder da. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Maschinenbauer, der Maschinen zur Verarbeitung von Gummi herstellt. Und Viktoria hat schon im letzten Podcast, das war letztes Jahr, oder?
Ich glaube, es ist schon zwei Jahre her.
Um Gottes Willen, schon 2 Jahre her, das ist ja unglaublich. Hat Viktoria uns viel erzählt über New Work Konzepte, die sie bei Deguma startet. Und heute wollen wir so ein bisschen mal Bilanz ziehen, wie das letzte Jahr, besonders mit der 4-Tage-Woche, sich bei Ihnen im Unternehmen entwickelt hat. Und wir freuen uns total, dass sie wieder dabei ist. Hallo, herzlich willkommen, Viktoria.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, das haben wir ja damals schon gesagt, weil ich weiß, damals standst du vor dem Start der 4-Tage-Woche. Also da war das Experiment. Ich bin mir ziemlich sicher, damals hast du erzählt, es war schon so geplant, wie es irgendwie werden soll. Ich glaube, der Starttermin stand auch schon, aber es hatte eben noch nicht gestartet. Und wir haben ja damals schon gesagt, oh, da müssen wir dann unbedingt nochmal drüber sprechen. Und jetzt ist es ja schon länger am Start. Ich bin total gespannt, was du da gleich berichten wirst.
Weekly.
Viktoria, was ist gerade diese Woche so bei dir aktuell los?
Ja, also ich war die letzte Woche im Bundestag und das war sehr spannend. Ich bin Mitglied der Wirtschaftsjunioren. Das ist der größte Verband von Jungunternehmern und Führungskräften in Deutschland. Und wir dürfen jedes Jahr eine Woche lang im Bundestag verbringen, so mit 150, 200 Leuten. Und wir begleiten alle jeweils einen Abgeordneten, eine Abgeordnete und dürfen überall mit und haben interessante Gesprächsrunden gehabt mit Friedrich Merz, Robert Habeck, Christian Lindner. Die haben sich alle Zeit genommen für uns.
Wow. Ich bin auch Mitglied, aber das wusste ich gar nicht. Ich bin sogar aktuell stellvertretende Vorstände. Im Vorstand. Nee, ich bin nicht Kreissprecherin, ist Quatsch. Ich bin einfach nur im Vorstand, so. Ja. In Kassel. Aber tatsächlich, das kannte ich noch nicht.
Wirklich? Know-how-Transfer? Das ist immer so Frühjahr, Sommer. Nächstes Jahr wieder und bis 40 darf man es machen. Deswegen war ich dieses Jahr das letzte Mal dabei.
Hast du das schon mehrfach gemacht?
Ja, ich war schon zweimal da, 2014 und 2017. Und wir kriegen da Hausausweise, wir dürfen überall rumlaufen. Seit diesem AfD-Angriff vor einiger Zeit, wo die Leute reingeschleust haben, die ja dann da ein bisschen Trubel gemacht haben, sind die Sicherheitsvorkehrungen viel strenger. Aber ansonsten, wenn wir dann drin sind, können wir uns da frei bewegen. Es ist wirklich, und die sagen auch immer wieder, keine andere Gruppierung hat diesen Luxus, da so reinzugucken.
Toll. Und muss man sich dafür bewerben, sag mal?
Ja.
Oder?
Mhm. Ah, okay. Aber das ist eher eine Formsache.
Sehr, sehr spannend. Und mit wem bist du rumgelaufen?
Ich war bei Franziska Brandner. Die ist parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Also das heißt ja jetzt BMWK. Wirtschaft und Klima, genau.
Toll, sehr, sehr spannend.
Voll.
Sind wir beide also ganz begeistert.
Hast du mir gerade schon aufgeschrieben. Das wäre tatsächlich was, wo ich auch echt mal Bock drauf hätte, glaube ich.
Ja. Also ich finde es auch unglaublich wichtig. Normalerweise gibt es auch einen Gegenbesuch. Da müssen wir dann gucken, wie wir das Termin nicht hinkriegen. Das gehört auch dazu, dass dann die andere Person in die Firma kommt, die Abgeordnete oder der Abgeordnete. Und einfach diesen Austausch zu haben, einmal zu verstehen als Unternehmerin, wie diese Mühlen langsam sind in der Politik. Das geht ja teilweise über Jahre und die ringen miteinander und jeder hat dann irgendwie doch noch irgendwas. Da gibt es ja dann natürlich auch die ganzen Interessenvertreter, die sich einbringen. Und wenn ich was als Unternehmerin mache, natürlich spreche ich mich mal im Unternehmen ab oder so, aber ich mache es ja meistens.
Voll.
Also das ist ja auch der Vorteil und das ist sozusagen das krasse Gegenteil in der Politik und dafür Verständnis eben zu bekommen und andererseits eben auch zu sagen, hey, so und so funktioniert es im Alltag bei uns nicht. Das müsst ihr euch mal genauer angucken als Politikerin, weil so ist die Realität nicht und eben dieser Austausch ist also heute ja wichtiger denn je.
Voll. Ah, vielen Dank fürs Teilen. Siehst du, direkt schon wieder was gelernt.
Sehr spannend, ja. Und Lena, bei dir?
Oder bei mir?
Fang an, ruhig.
Okay, ich fange an. Bei mir war letzte Woche los, dass ich mein das erste Mal wieder einen Auftritt, einen Speaker-Auftritt hatte, jetzt seit ich Mama bin. Und ich war total aufgeregt davor, weil natürlich ist Lilo mitgekommen und Thilo natürlich auch, weil muss sich ja jemand um Lilo kümmern in der Zeit. Und es war in Frankfurt, also jetzt nicht in Kassel und wegen der Stillerei und so weiter. Ist sie da mitgekommen und ich war schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich so dachte, hoffentlich klappt das alles, dass sie jetzt nicht ausgerechnet dann in dem Moment irgendwie ne, trinken will oder sowas. Und es hat so gut geklappt und es war auch irgendwie so cool, weil wieder alle so offen waren und alle fanden es so total cool, dass Lilo irgendwie noch so dabei war. Und irgendwie hat es auch was, also sie war irgendwie, ich hatte in Anführungsstrichen nur 25 Minuten Rede, also das war zum Glück ein cooler Zeitraum, wo ich irgendwie auch wusste, selbst wenn was ist, das übersteht sie ja auf jeden Fall. Und sie war dann auch die meiste Zeit im Raum, weil sie irgendwie relativ ruhig war. Ich glaube, sie war fasziniert von den vielen Lichtern. Es war eine sehr coole Bühne. Und es war irgendwie cool, hatte ich so, war ich so, jetzt habe ich meine eigene kleine Cheerleaderin. Also auf jeden Fall, das hat irgendwie total Spaß gemacht und hat mir wieder so ein bisschen gezeigt, so dass echt viel mehr geht, als ich vorher gedacht habe. Und das hat mich auch total motiviert, letzte Woche, ehrlicherweise. Und deswegen wollte ich das mal so erzählen, dass irgendwie, es ist so schön, dass man gefühlt, also ich erlebe aktuell einfach sehr viel Offenheit. Man kommt dahin, die freuen sich irgendwie über das Kind, alle interagieren ein bisschen, haben größtes Verständnis, dass man eben zum Beispiel, keine Ahnung, sich ein bisschen später verkabeln lässt, weil man eben notfalls nochmal stillen möchte oder sowas. Also es hat echt so gut geklappt. Es war richtig schön.
Toll. Ja, das freut mich auch sehr für dich. Super.
Ja.
Bei mir war es eine eventreiche Woche. Ich war irgendwie auf 3 Events und eins möchte ich gern besonders hervorheben. Das war bei Robotic Meets E-Mobility, ein Unternehmen hier ganz aus der Nähe, Roman Automation, auch so ein ganz junger Gründer, der dahinter steht, Jascha Roman. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass er das gemacht hat. Und er hat ganz viele spannende Firmen, spannende Leute eingeladen. Über 2 Tage ging das Event. Ich konnte leider nur an einem der Tage dabei sein. Und ja, also ich gebe ehrlich zu, so ein paar Sachen waren für mich etwas ernüchternd, als ich das gesehen habe. Zum Beispiel, es ging eben ganz viel um E-Mobilität und Batterieherstellung. Und dann wurde einmal so ein Graph so gezeigt, wie in den nächsten 10 Jahren sich die Batterieherstellung entwickeln wird. Also die Hälfte der Batterieherstellung wird von China wahrscheinlich gedeckt werden. Das sind die Zahlen, die herausgegeben haben, was sie an Kapazität eben herstellen möchten. Und dann wurde quasi, also es waren so 2, bei diesem Balkendiagramm gab es eben 2 Balken. Es gab einmal China und dann gab es Other, ja. Ja. und Other war immer weniger als China. Und dann wurde noch der Bedarf, den es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren geben wird, so ein bisschen so skizziert. Und der war unter dem, was insgesamt produziert werden soll. Also das heißt, es wird ein harter Käufermarkt werden. Also die Nachfrage wird das eben steuern sehr stark. Und ja, also das war erstmal so ein interessantes Learning für mich. Und dann, was ich auch ganz toll fand, das ist jetzt, sage ich mal, ziemlich eng schon mit dem, was wir hier bei SK Laser machen, verknüpft. Aber wenn du dir anschaust, diese Automatisierungstrends, die es heutzutage ganz viel natürlich gibt, also fast keine Maschine geht mehr nicht automatisiert raus, dann wird ganz viel über diese großen Produktionslinien gesprochen. Also wir müssen eine große Produktionslinie machen und da wird dann zum Beispiel, werden solche Batterien dann drauf produziert. Und das Problem ist aber, dass diese großen Linien, also so eine Batterie ist nach 4 Jahren eigentlich schon wieder überholt technisch. Das heißt, du kannst quasi eine komplette Linie dann abreißen und zu ganz großen Teilen eben erneuern. Und wir bei SK Laser machen ja einmal Inline-Integration von unseren Lasern, aber wir machen ganz viele Standalone-Systeme auch. Und bei diesem Event wurde ganz viel darüber gesprochen, dass eigentlich so Standalone-Systeme, also einzelne Maschinen, die dann aber verknüpft sind durch automatische Transportsysteme, die es ja immer mehr gibt jetzt, dass das eigentlich ein System ist, was gut für eine Innovation ist. Ja, also wenn dann eben der Laser erneuert werden muss, dann muss nur ein Modul ausgetauscht werden und nicht das gesamte System. Ja? Und gerade bei modularen Fertigungen ist das, finde ich, einen super Ansatz und bestärkt mich auch nochmal so ein bisschen, dass eben diese modulare Fertigungsweise, mit der wir auch arbeiten und wofür wir auch produzieren, dass das zukunftsträchtig ist. Und auch die Skalierbarkeit ist natürlich da richtig cool. Du musst halt nur ein Modul, ich sage jetzt mal, verdoppeln zum Beispiel und hast dann da schon direkt eine doppelte Kapazität. Ja,
ja, spart ja nicht nur Zeit, sondern halt auch Geld, ne? Würde ich jetzt denken.
Ja.
Also.
Ja.
Und ja. Ressourcen am Ende auch.
Und Ressourcen, ja. Voll.
Voll, weil du eben nicht die gesamte Linie abbauen musst, sondern nur eins der Module. Ne?
Ja, schon klar. Cool. So bauen Super wir unsere Maschine auch.
Ja, genau, ihr macht das ja auch. Ja. Gut. Also, dann starten wir doch.
Schönes Fazit, ihr seid beide auf dem richtigen Track.
Nachfolgetalk.
Dann kommen wir zu dir, Victoria. Erzähl doch mal, ihr habt ja jetzt für ein Jahr bei euch im Unternehmen die Vier-Tageswoche getestet und seid jetzt, ich glaube, im April diesen Jahres oder im Mai diesen Jahres dann dazu gekommen, dass ihr entschieden habt, ob ihr es weitermacht oder nicht. Berichte doch mal ein bisschen von euren Erlebnissen und was jetzt euer Resultat ist.
Genau, wir haben die Vier-Tage-Woche bzw. den Test der Vier-Tage-Woche gestartet zum 1. April 2023. Nach, ich würde sagen, so 3-4 Monaten Vorbereitungszeit. Und Ende März dieses Jahres war es dann zu Ende. Und seit April haben wir die Vier-Tage-Woche jetzt dauerhaft eingeführt.
Wow, also das war positiv. Das hört man ja jetzt schon. Toll.
Richtig. ja, also wir haben uns jetzt, also innerhalb dieses Tests, was ganz interessant war, wir wussten, also für uns war das ja auch eine große, wie soll ich das sagen, also eine große Herausforderung, beziehungsweise wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet. Wie wir das letzte Mal schon besprochen haben, haben wir uns in den letzten Jahren seit 2019 sehr viel mit New Work befasst und viele neue Konzepte eingeführt, ausprobiert, auch wieder verworfen. Und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, man hört immer wieder davon, dass es möglich wäre, die Arbeitszeit zu verkürzen und dass es auch sinnvoll wäre und dass es am Ende nicht dem Output schadet, im Gegenteil. Und dann haben wir so gedacht, ja, wenn das wirklich funktionieren soll, warum soll man es denn dann nicht ausprobieren? Also, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Das läuft jetzt aus, Teil des Projekts InnoFarm. Das wird von der TU Ilmenau betreut. Also 3 Firmen bei uns in der Region werden bei ihren New Work Ansätzen und dem ganzen Ausprobieren begleitet. Das heißt, die geben uns nicht vor, was wir machen. Wir machen das, was wir sowieso vorhatten und können aber auch untereinander, voneinander lernen. Und die Uni begleitet das dann und dokumentiert und wertet das aus. Und das war natürlich ganz praktisch für uns, dass die dann währenddessen uns immer begleitet haben. Das heißt, im ersten halben Jahr, also der Test war erst nur für 6 Monate angesetzt. Und während dieser Zeit wurden die Mitarbeiter alle 2 Wochen befragt. Also es gab immer so eine Online-Umfrage, da sollte jeder teilnehmen, ist natürlich immer, aber die Teilnehmerzahl war schon recht hoch. Und dann konnten wir halt auch immer kurzfristig einlenken, wenn da jetzt was aufgetaucht wäre, was nicht sowieso jemand vielleicht auch angesprochen hätte, hätten wir da einlenken können oder haben auch eingelenkt. Was wir zum Beispiel nach 3 Monaten gemacht haben, war, dass wir gemerkt haben, dass in der Produktion dieses montags und freitags getrennt frei haben, weil das war unser Konzept. Wir sind 5 Tage die Woche erreichbar. Ein Teil hat montags frei, ein Teil hat freitags frei. Dass das halt in der Fertigung nicht funktioniert, sondern dass die immer zusammenarbeiten müssen. Und dann haben wir das nach 3 Monaten umgestellt und haben dann gesagt, okay, jetzt freitags ist die Produktion zu. Und ja.
Ja, jetzt muss ich erstmal genau fragen. Und das habt ihr wirklich bei gleichem Output geschafft?
Ja, also ich sag mal so, der Output ist gleich, das heißt, wir haben uns natürlich dann verbessert dadurch. Weil wir mit 6 Stunden weniger die Woche.
Weil das ist ja immer so die Angst, ne? Dass dann sozusagen die Maschinenlaufzeiten logischerweise kürzer sind und dann eben das entsprechend nicht funktioniert. Genauso jetzt, wenn ich es auf uns beziehe, ne? Ein Verkäufer kann der wirklich in 32 Stunden genauso viel verkaufen wie in 40 Stunden. Was macht das mit dem Umsatz? Die haben ja tatsächlich den Montag irgendwann mal zugemacht und haben gemerkt, es bricht dem Ganzen nichts ab. Wäre jetzt ja theoretisch auch der nächste Schritt zu sagen, irgendwie 4-Tage-Woche. Aber erzähl mal, habt ihr die an den Tagen die, also Montag bis Donnerstag jetzt länger, wird da länger gearbeitet? Also ist wirklich die Arbeitszeit reduziert worden oder ist die Arbeitszeit in Anführungsstrichen nur auf 4 Tage verteilt worden?
Die ist reduziert worden. Wir hatten vorher schon 8,5 Stunden pro Tag, um freitags früher gehen zu können. Also wir hatten einen kurzen Freitag und haben den weggenommen. Das heißt, die Leute arbeiten weiterhin an den anderen Tagen 8,5 Stunden. Und das heißt, wir kommen dann auf eine 34-Stunden-Woche und der Lohn ist gleich geblieben. Und also dieses auf die 40 Stunden auf 4 Tage verteilen, konterkariert total den Sinn von einer 4-Tage-Woche beziehungsweise das, warum es auch positiv ist. Und weil die Menschen natürlich dann noch gestresster sind am Ende. Und wir haben, also man könnte ja auch davon ausgehen, dass dann irgendwann dieser Gewöhnungseffekt eintritt. Das ist so eine große, immer so ein Argument bei der 4-Tage-Woche, dass die Leute sich am Anfang mehr anstrengen und dann hört es wieder auf. Wir haben nach einem halben Jahr entschieden, dass wir weiter testen, weil wir noch nicht zu, also wir waren noch nicht oder wir hatten noch nicht eindeutige Zahlen. Das heißt, im Sommer geht man ja davon aus, dass Menschen sowieso weniger krank sind als im Winter. Wir haben ja viel längere Lieferzeiten als ein halbes Jahr. Das heißt, da konnte man jetzt auch nicht sagen, sind wir liefertreu oder sowas. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen es jetzt nicht komplett verwerfen, sondern weil jetzt testen wir das schon, wir können das nicht nochmal machen in den nächsten Jahren. Und dann haben wir es verlängert um nochmal ein halbes Jahr. Und dann hat sich die Situation tatsächlich immer mehr verbessert. Also die Leute haben sich immer mehr eingespielt in die neuen Prozesse, in das, wie sie miteinander auch dieses asynchrone Arbeiten, gerade im Vertrieb oder so, wenn man sich gegenseitig die Aufgaben weiterführen muss, wenn der Kunde sich vielleicht am Freitag meldet oder am Montag. Und das hat dann immer besser geklappt. Und selbst im Winter waren dann die Krankentage um 2/3 niedriger als das Jahr davor.
Und das ja vor allem, wo man im Moment sagt, dass wirklich die Deutschen so krank sind wie nie, ne? Also das ist ja nach Corona so krass in die Höhe geschossen, wirklich.
Ja.
Krass. Und wie habt ihr das am Anfang immer so entschieden oder auch die Verlängerung aus der Geschäftsführung raus? Oder habt ihr auch das schon irgendwie per Umfrage die Mitarbeitenden irgendwie entscheiden lassen, ob dieses Experiment stattfinden soll und so weiter?
Nee, wir haben das mit den Teamleiterinnen besprochen. Also wir sind im Führungskreis, sind wir 6 Leute und haben das eben da abgesprochen und geguckt, wie ist es in den einzelnen Teams möglich mit den einzelnen Arbeiten. Die waren auch die Ersten, die diesen Workshop am Anfang mitgemacht haben, bevor dann die Teams einzelne Workshops hatten. Und genau, das war auf der Ebene, wurde das entschieden.
Okay, also das heißt, ich muss jetzt nochmal genau nachfragen, der Umsatz ist bei euch der gleiche geblieben oder wie ist das vom Output her?
Also wir haben uns angeschaut, welche Probleme haben wir im Unternehmen auch nach dem einen Jahr und was davon hat direkt mit der 4-Tage-Woche zu tun. Und da war kein Zusammenhang zu sehen. Also das heißt, der Umsatz ist momentan generell nicht zufriedenstellend. Das liegt aber an der wirtschaftlichen Situation und nicht. Also wir haben dann zum Beispiel geguckt, wie viele Angebote sind denn rausgegangen und die Zahl ist nicht niedriger. Also Angebote werden nur auf Anfrage rausgeschickt, nicht einfach so. Und das heißt, die Anfragenhöhe ist gleich geblieben und auch die Angebote, die dafür rausgegangen sind. Das ist ja zum Beispiel ein besserer Messer zu solchen wirtschaftlichen Zeiten als dann die Bestellungen tatsächlich. Auch die Liefertreue, die Kundenzufriedenheit haben wir gemessen. Das machen wir sowieso schon seit Jahren. Die ist auch nicht zurückgegangen. An solchen Parametern haben wir es dann festgemacht.
Waren alle Mitarbeiter direkt offen dafür? Also ich frage, weil wir haben auch mal eine Umfrage gemacht und bei uns kamen tatsächlich erschreckend viele Leute gesagt, dass sie die 4-Tage-Woche gar nicht wollen würden. Und als wir das mal so ein bisschen ausgewertet haben, kam da so ein bisschen raus, dass es vor allem oft zum Beispiel alleinstehende Menschen betrifft, die halt beispielsweise sagen, ich will gar nicht noch einen Tag mehr sozusagen zu Hause sitzen. Ich möchte eigentlich gerne arbeiten, ja. Und das fand ich ganz spannend und habe mich so gefragt, wie wichtig ist da auch der Aspekt, dass eben im Zweifel Menschen ja auch die Arbeit sozusagen im Sinne von brauchen, weil sie vielleicht zum Beispiel zu Hause eher einsam sind oder keine Ahnung, psychische Krankheiten, da ist es ja auch oftmals wichtig, dass die so rauskommen sozusagen, ne? Habt ihr da auch irgendwie was zu erlebt?
Am Anfang hatten manche Befürchtungen einfach, weil sie Angst hatten, ihre Arbeit nicht zu schaffen. Ich habe das auch schon von Mitarbeitern, der gesagt hat, ich brauche das für meine Struktur, dass ich, ne, und ich gehe gerne arbeiten und so. Aber mit der Zeit haben sich alle dran gewöhnt und wollen das gar nicht mehr missen. Also dieses Vier-Tage-Woche-Thema ist so komplex und vielschichtig, das wird ja auch öffentlich viel zu einfach diskutiert. Wir haben da zum Beispiel die eine Sache, dass wir auch Ehrenamt, also wir haben, unsere Gesellschaft läuft mit ganz vielen Sachen, die im Hintergrund kostenlos in Anführungsstrichen laufen. Das ist einmal die Sorgearbeit, die meistens Frauen leisten, und auf der anderen Seite auch Ehrenamt. Und im Ehrenamt, das brauchen wir, damit, das ist so alles ja so eine Schmiere der Gesellschaft, und da sind ja auch die Zahlen ziemlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter, der hat eine Jugendfeuerwehr gegründet, da macht er jetzt freitags immer mit den Kindern was. Oder ein Mitarbeiter, der pflegt seine Eltern und der kann freitags immer jetzt Termine mit denen machen, weil er so auf dem Land, der muss die überall hinfahren. Und ich glaube, am Ende, wenn man dann in diesem Punkt ist, dann findet man schon eine Sache, die, mit der man sich beschäftigen kann. Und dieses, ich weiß dann nicht, was ich machen soll, ich sitze zu Hause rum, das habe ich von keiner einzigen Person gehört. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wir haben aktuell 40% Frauen, die haben alle gar kein Problem damit, sich zu überlegen, was sie an einem Tag machen, wo sie keine Erwerbsarbeit machen, weil es ja nach wie vor so ist, dass Frauen den Hauptteil der Sorgearbeit leisten. Und uns geht ja als Volkswirtschaft ganz viel Potenzial verloren durch die Frauen, die eben nur in Teilzeit arbeiten, beziehungsweise eben 20 Stunden die Woche und auch dadurch selten Karriereambitionen ausleben können. Und soweit ich weiß, ist das Potenzial von Frauen im Beruf sogar größer als der Fachkräfteeinwanderung. Trotzdem ist die öffentliche Diskussion immer nur bei der Fachkräfteeinwanderung. Und Frauen können aber auch nur mehr arbeiten, wenn Männer weniger arbeiten.
Ja. Jetzt muss ich noch direkt, sorry Dina, ich habe hier gerade so viele Fragen, du machst bitte Stopp. Aber was mich noch voll interessieren würde, also jetzt so eine Gründung zum Beispiel von so einer Jugendfeuerwehr ist ja mega cool. Aber gibt es zum Beispiel auch Mitarbeitende, die dann sagen, oh ja, perfekt, dann kann ich ja jetzt nochmal einen Tag was anderes arbeiten. Also ich habe das tatsächlich auch, dass Mitarbeitende mich halt fragen, so darf ich samstags noch, weißt du, es gibt ja manche so Arbeitstiere, nenne ich sie jetzt mal, ne? Und ich sage immer, solange das keine Auswirkungen auf den jetzigen Job hat, könnt ihr das machen. Aber da jetzt auch so die Frage, wie geht man dann damit um? Weil das Konzept der Vier-Tage-Woche ist ja eben zu sagen, okay, Entlastung. Wenn ich aber dann natürlich sage, okay, ich arbeite meine 34 Stunden bei Deguma von Montag bis Donnerstag und jetzt habe ich ja einen Freitag frei, jetzt gehe ich mal direkt los und kann ja logischerweise dann auch noch mal was dazu verdienen. Wie geht ihr damit um?
Die Situation habe ich bisher noch nicht gehört bei uns. Also viele Leute haben zum Beispiel ein Haus oder vielleicht auch noch eine kleine nebenerwerbliche Landwirtschaft. Oder wir haben einen Mitarbeiter, der ist Maler und lackiert bei uns die Maschinen, der macht das sowieso. Also die Menschen machen das halt oft sowieso, auch bei einer 40-Stunden-Woche. Und ich weiß aber gar nicht, ob das so schlecht wäre, weil viele Menschen haben ja in ihrem Kopf auch manchmal so einen Traum zu sagen, ich will mich mal selbstständig machen oder ich will mal einen anderen Job ausprobieren oder vielleicht eine andere Firma arbeiten. Und wenn sie das an dem Freitag machen oder an dem Montag, je nachdem, dann ist mir das auch recht, weil es geht ja auch darum, bei psychischer Gesundheit jetzt gerade, sich auch auszuprobieren und zu gucken, was will ich denn noch vom Leben und nicht so festgefahren zu sein in so einer 40-Stunden-Woche, aus der viele Leute vielleicht dann auch nie wieder rauskommen.
Hm. Ja, coole Sichtweise. Vielen Dank.
Was ich mich so ein bisschen frage, ihr habt ja ganz viel auch intern umgestellt, ne? Also das hast du ja auch immer betont, dass es eben nicht nur, wir arbeiten jetzt den Freitag oder den Montag nicht, sondern es ist eben, wir gucken auch, dass die Prozesse eben noch besser laufen, sodass die Leute eben nicht überlastet sind, weil sie den einen Tag nicht arbeiten. Und was ich mich frage, das hört sich jetzt wahrscheinlich total doof und unüberlegt an, aber ihr habt jetzt so viel in die Effizienz gesteckt der Prozesse, sodass ihr innerhalb von 4 Tagen das hinbekommt, was ihr vorher in 5 Tagen geschafft habt. Wenn ihr jetzt noch den 5. Tag arbeiten würdet, würde das dann bedeuten, dass ihr wieder 1/5 produktiver werdet? Also das habe ich jetzt gerade noch nicht in meinem Kopf so richtig verstanden.
Nein, das wird es nicht, weil eben diese 4-Tage-Woche, ich sag mal, eine verkürzte Arbeitszeit auch dazu führt, dass eben die Leute weniger krank sind. Das würde wieder wegfallen, das ist ein großer Punkt. Und wir sehen das eben auch auf die Lebenszeit. Also wir wissen alle, wir müssen, unsere Generation, wir müssen, da führt meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei, dass wir mindestens bis 70 arbeiten. Alles andere ist ja Augenwischerei. Und die Frage ist doch, wie kriegen wir es hin, dass die Leute bis dahin motiviert und gesund bleiben? Und da kann ich halt nicht nur in Wochen rechnen. Da kann ich nicht sagen, okay, ich will aber hier meine Maschinen ausgelastet haben. Kann man sich ja so denken. Aber wenn dann in 20 Jahren keiner mehr da ist, der daran arbeitet, dann bringt mir das heute also auch nichts langfristig. Und das ist das, finde ich, was bei dieser ganzen Diskussion oft hinten runterfällt, dass wir eben über langfristige Lösungen uns überlegen müssen, wie wir als Gesellschaft zukünftig noch die Arbeit leisten können und wie wir es auch hinkriegen, dass zum Beispiel die Frauen ganz genauso die gleichen Karrierechancen haben wie Männer, und zwar trotz Kinder und trotz fehlender Betreuung. Und da denkt man natürlich, okay, aber da fällt doch so viel weg. Frauen arbeiten jetzt schon in Teilzeit. Das heißt, aus meiner Perspektive, nur den Männern wird es nicht zugestanden. Oder eben kinderlosen Frauen. Weil alle anderen machen es ja schon in Teilzeit. Und das führt mich wieder dazu zu sagen, ja, aber warum ist denn die Arbeit von Männern wichtiger als die von Frauen? Faktisch ist ja die Intelligenz gleich verteilt. Das haben wir. Das heißt, wir haben mehr nicht so kompetente Männer auf Plätzen und viele kompetente Frauen, die halt in Teilzeit arbeiten. Und also das meine ich mit komplex. Wir haben da so viele einzelne Faktoren, die darauf einzahlen und die dafür sprechen, zu sagen, wir müssen alternative Arbeitszeitmodelle haben, weil es sonst nicht klappt, dass Frauen mehr in Arbeit kommen und weil es nicht klappt, dass die Menschen so lange gesund bleiben und motiviert.
Was habt ihr jetzt gemacht? Also zum Beispiel bei uns im Unternehmen gibt es auch so Teilzeitkräfte, die kommen dann, keine Ahnung, Montag, Mittwoch und Freitag oder nur Dienstag und Donnerstag. Ja? Was habt ihr mit solchen Modellen gemacht? Habt ihr dann, also zum Beispiel jetzt dem Dienstag und Donnerstag Kandidaten, der wäre dann komplett weiter so gekommen oder habt ihr da auch was gekürzt?
Wir hatten das aktuell nicht vorher. Also ich kenne das Modell auch, dass manche dann gesagt haben, okay, sie kommen 4 Tage die Woche in Teilzeit, auch zu dem jeweiligen Gehalt. Die Teilzeitfrauen waren, also es waren eben nur Frauen, 5 Tage die Woche da, allerdings eben dann vielleicht 4 Stunden. Und deren Arbeitszeit wurde auch um 15% reduziert, wie bei den anderen. Und eben auf die 4 Tage geschoben. Das heißt, die sind pro Tag teilweise ein bisschen länger da. Und da merken wir jetzt zum Beispiel wieder, dass es dann aber auch eine Grenze gibt, weil die Frauen dann ihre Kinder aus der Kinderbetreuung abholen müssen, relativ früh mittags. Und das ist halt auch das Thema, das machen halt immer die Frauen. Die Männer bleiben natürlich lange bei der Arbeit. Und das ist immer, mir geht es gar nicht um das Prinzip, dass nur das Frauen machen müssen. Aber wie gesagt, wir haben da so viel Potenzial und darauf wird verzichtet, weil wir eben sagen, nee, entweder 40 Stunden und Karriere oder man ist halt eine Teilzeitfrau, bezahlt auch noch, ist noch in der schlechteren Steuerklasse und dann ist eigentlich der Weg für den Rest des Lebens vorgeebnet.
Ja. Gibt es da auch dann beispielsweise Teilzeitleute, die dann gesagt haben, okay, dann kann ich ja jetzt sozusagen auch aufstocken, weil ich eben dadurch, dass ich jetzt ja Freitag vielleicht die Dinge machen kann, die ich sonst nicht machen kann, und es auf die anderen Tage verteilen kann, kann ich jetzt eigentlich aufstocken und dann entsprechend auch mehr verdienen, weil ich meine, das ist ja dann logischerweise auch ein Ding, wenn ich jetzt beispielsweise als Teilzeitfrau sagen kann, oh geil, ich habe vielleicht wegen mir jetzt 28 Stunden gearbeitet und jetzt durch diese Verteilung schaffe ich vielleicht sogar 34, weil ich kriege das mit den Kindern organisiert und kann das dann alles an dem Freitag regeln. Gab es sowas, wodurch ja dann auch theoretisch Lohnkosten nach oben gehen, ne?
Das ist ja eigentlich am Ende der Plan, dass mehr Frauen dann auch mehr arbeiten können und dass sich das angleicht, dieses Vollzeitmodell. Aber wie gesagt, da ist dann die Grenze der Kinderbetreuung erreicht. Also das ist, wir hatten einen konkreten Fall und dann hieß es ja, aber das Kind muss abgeholt werden, deswegen kann ich nicht länger bleiben. Und das ist eben, hätte die vielleicht einen Mann, der auch ein flexibler Arbeitgeber wäre wie wir, dann würde der vielleicht mal das Kind abholen mittags.
Das heißt, ihr rechnet sozusagen auch irgendwo damit, dass eure Lohnkosten nach oben gehen, weil die Leute dann hoffentlich mehr arbeiten und nicht mehr in Teilzeit. Das war schon auch Teil der Kalkulation.
Das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz. Aber wenn mehr Arbeiten anfallen, also man kann ja auch nur mit den Stunden hochgehen, wenn die Arbeit auch anfällt. Aber wir könnten dann vielleicht uns auch eine neue Stelle sparen, wenn eine Person, die schon gut eingearbeitet ist und das Unternehmen kennt, ein paar mehr Stunden arbeitet, würde das ja auch, oder das haben wir jetzt auch gehabt, verhindert es dann eben, dass wir jemanden neu einstellen müssen.
Ja, klar. Und apropos Neueinstellung. Was hat das auch mit eurer Attraktivität als Arbeitgeber gemacht? Also Thema, ne, Fachkräftemangel, kriegt ihr mehr Bewerbungen? Hat da die 4-Tage-Woche, spielt die da eine große Rolle? Ihr messt ja viel, hat sich da was verändert?
Also so ein großer Ansturm ist ausgeblieben. Das hatten wir nicht. Wir kriegen sozusagen kontinuierlich Bewerbungen rein. Und was viel passiert, ist so über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir schalten gar keine Stellenanzeigen mehr, wirklich nur noch sehr vereinzelt, vielleicht mal in so einem Regionalblatt. Das hat viel ausgemacht, dass wir Gesprächsthema wurden, auch so in den privaten, auf den privaten Feiern. Das wurde uns immer wieder gespiegelt von unseren Teammitgliedern, dass sie darauf angesprochen werden. Und wir haben immer mehr Freunde von Freunden oder Verwandte und so, die dann zu uns kommen, oder alte Kollegen. Und bei uns ist es eben aber auch so, dadurch, dass wir auch in unserer Kultur sehr spezifisch sind, dass wir gar nicht jeden einstellen wollen. Also uns ist jetzt auch immer wichtiger geworden, dass die Menschen auch zu uns passen. Weil wenn man solche Konzepte umsetzt, dann braucht man auch Leute, die gerne arbeiten. Also das ist eben nicht, dass alle sind faul und wollen nur noch 4-Tage-Woche arbeiten, sondern im Gegenteil. Wir brauchen Leute, die echt mitziehen, mitdenken, gerne Verantwortung tragen wollen. Und das passt halt nicht zu jedem.
Was war jetzt für dich ausschlaggebend als Unternehmerin zu sagen, wir behalten das bei?
Also wie gesagt, wir sind nicht schlechter geworden. Das heißt, wir sind besser geworden. Und die Zufriedenheit, die Loyalität, die dadurch entstanden ist. Und weil ich an das Konzept auch glaube. Also ich bin auch idealistisch und ich denke, wir müssen Arbeit einfach anders denken. Wir können nicht diese Probleme, die wir heute haben und in Zukunft haben, mit den Lösungen von gestern lösen. Und dieses, wir müssen alle immer mehr arbeiten und immer am besten noch 50 Stunden. Ich finde, das kann sich auch nur jemand ausdenken, der jemanden zu Hause sitzen hat, der sich um alles kümmert. Oder nicht mal sitzen, sondern ganz viel arbeiten. Weil, also, es geht ja
oder
nicht.
Oder halt keine Kinder und niemanden zum Pflegen.
Richtig. Und auch vielleicht sonst kein Privatleben. Also man muss ja auch so ein bisschen, und meistens ist es ja so, wenn man selber Unternehmer ist, dann hat man auch eine sehr andere intrinsische Motivation als angestellte Mitarbeiter. Das ist ja qua der Rolle meistens so. Und ich kann halt nicht als Unternehmerin, die so einen anderen Antrieb hat, so einen innerlichen, verlangen, dass Leute, die sich anstellen lassen, genauso ticken. Da kann ich ja nur unzufrieden werden. Wie gesagt, ich kann die weiterentwickeln und wir machen auch ganz viel Potenzialentfaltung. Ich finde, das ist auch ein Thema, was sowohl in den Schulen als auch später an der Arbeit total vernachlässigt wird. Also Menschen haben ja so viel mehr Potenzial, als man denkt oder als in der Schule entwickelt wird oder auch am Arbeitsplatz. Und darauf sich auch zu konzentrieren, wie kann man eigentlich smarter arbeiten, wie können, ganz viele Sachen sind ja auch zwischenmenschlich, wie können wir die Menschen dazu animieren, sich auch mehr mit ihren eigenen Mustern zu befassen. Und man kann aber eben nicht immer verlangen, dass die anderen genauso denken. Und ich hatte das letztens bei einer Gesprächsrunde, dann meinte der ältere Herr, ich weiß gar nicht, wann ich beim Arbeiten mal auf die Uhr geguckt habe. Und da habe ich so gedacht, ja, aber man kann das doch nicht von jedem verlangen. Erstens, dass man so lebt und zweitens, und das habe ich dann auch durch eine Nachfrage auch rausgekriegt, natürlich hatte der zu Hause eine Frau, die sich um Haushalt und Kinder gekümmert hat. muss ich auch
nicht. Ja, klar. Dann hat er auch keine Termine, wo er hin muss. Das ist ja auch, also das, ich meine, das habe ich schon gemerkt in den ersten Jahren. Ich weiß nicht, ob du das auch so hattest, aber bei uns war es eben schon zu Hause, sag ich mal, das klassische Modell. Meine Mama war zu Hause, mein Papa hat halt Vollzeit und mehr als Vollzeit gearbeitet, ja. Und als ich ins Unternehmen kam, wenn ich dann manchmal abends gesagt habe, weiß ich nicht, um 19, 20 Uhr so, ich muss jetzt mal heim, dann mein Papa irgendwie so, jetzt lass uns das doch mal fertig machen. Ich so, nee, ich muss jetzt nach Hause. Ja, was musst du denn noch machen? Ja, also Papa, wenn ich jetzt nach Hause komme, steht kein Essen auf dem Herd, was ich mir im Zweifel nur noch warm machen muss, weil ich halt leider zu spät komme. Meine Wäsche ist noch nicht gewaschen, sie ist noch nicht gebügelt, meine Wohnung ist noch nicht aufgeräumt, mein Auto ist, oder okay, Autotank tut er das selber, ja. Aber so, das ist einfach, wo ich in der Zeit immer so gemerkt habe, krass, allein nur das, und da waren ja schon keine Kinder mehr zu Hause, um die man sich in dem Maße kümmern musste. Aber der kommt einfach nach Hause und es spart, er muss all das nicht machen und es spart ihm locker 2 Stunden am Tag, würde ich sagen, nur allein einkaufen, essen, kochen und irgendwie Wäsche und irgendwie, dass man in einer sauberen Wohnung lebt. Also das habe ich damals, und ich ja auch keine Kinder und so, schon immer so gedacht, wie krass. Und das weiß er, glaube ich, auch gar nicht in dem Maße zu schätzen, weil er ja, also man hat ja gemerkt, dadurch, dass er gesagt hat, ja, was machst du denn jetzt noch den ganzen Abend so ungefähr, dass er gar kein Gefühl dafür hatte, was das eben zeitlich auch einfach alles noch bedeutet. Ne? Und das kann man ihm in dem Maße nicht vorwerfen, weil er hat es halt einfach nie erlebt. Das war eben das Modell. Nur genau da ist, ne, ist genau wie du sagst, da kann ja so ein Spruch dann quasi nur kommen, weil man eben überhaupt gar keine Vorstellung hat, was das eigentlich alles hinten raus noch bedeutet. Ich hätte noch so die Frage, Victoria, ihr habt ja, das war ja ein Experiment. Also es hätte ja auch durchaus sein können, dass ihr eben nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagt, nee, okay, das Experiment war erfolglos, wir drehen das alles wieder zurück. Was für Vereinbarungen hattet ihr da mit den Mitarbeitenden? Weil ich könnte mir vorstellen, das hätte ja auch theoretisch in einer Enttäuschung enden können für die Mitarbeitenden. Davor hätte ich jetzt persönlich irgendwie Sorge, dass wenn es nicht klappt, es dann irgendwie vielleicht auch heißt, ja toll, das hat die Geschäftsführung, sag ich mal, verkackt jetzt zum Beispiel, ne? Also da ist ja dann auch wichtig, dass das wirklich ein gemeinsames ist. Und dann sozusagen die Enttäuschung einfach so groß ist, dass das Experiment wirklich, wirklich einen negativen Schwung kriegt. Also genau, das wäre so meine Angst, wenn ich damit heute anfangen würde. Deswegen würde mich total interessieren, was habt ihr da für Vereinbarungen, was habt ihr für Deals gemacht, wie habt ihr da kommuniziert und so weiter, dass das eben, dass dieses Risiko irgendwie minimiert wird.
Also wir haben das kann man, also eine leichte Enttäuschung wird immer da sein. Das ist, gehört einfach dazu, wenn man sowas erstmal errungen hat oder für sich hat und dann das einem wieder weggenommen wird. Das sieht man ja auch generell bei Menschen. Statusverlust ist immer viel schmerzhafter, als irgendwas gar nie gehabt zu haben, habe ich den Eindruck. Und wir haben nach dem ersten halben Jahr immer gesagt, wir können das jederzeit abbrechen. Also da waren so ein paar Sachen, die mussten besser laufen. Und da haben wir gesagt, wenn das nicht klappt, wir können es jederzeit abbrechen. Für uns ist es immer einfacher, es abzubrechen, als es weiterzuführen. Das muss eben auch klar sein. Für uns ist das ja auch als Führungskraft, wir müssen ja auch immer gucken, dass alles trotzdem läuft. Und auch für uns ist es ja einfacher zu sagen, wir lassen immer alles so laufen, wie es ist. Das, also nach wie vor ist es so, dass wir uns vorbehalten, wenn es jetzt wirklich aus irgendwelchen, bevor das Unternehmen den Bach runtergeht, dass wir wieder 40 Stunden arbeiten, weil es was bringen würde. Das ist aber überhaupt nicht der Plan natürlich. Aber es war immer klar, wir haben das immer wieder gesagt bei Versammlungen und auch bei den Umfragen war es klar, wir müssen immer gucken, dass wir hinkommen, dass alle Arbeit erledigt wird und dass das Unternehmen betriebswirtschaftlich läuft. Und sonst, also das haben wir einfach immer wieder kommunizieren. Ich glaube, mehr kann man auch nicht machen.
Und wie ist das dann aber auch arbeitsrechtlich? Also, weil wenn jetzt die Arbeitsverträge auf die Stunden sind und ihr jetzt sagen würdet, okay, jetzt gehen die Stunden wieder hoch, dann würde ich mir jetzt vorstellen, muss der Stundenlohn vielleicht bleiben? Oder also wie habt ihr auch das geregelt, dass das eben, dass ihr da so diese Absicherung habt?
Über Zusatzvereinbarungen. Und okay. Die werden auch jedes Jahr erneuert.
Okay, also quasi der Arbeitsvertrag ist geblieben, wie er ist, auf seine 40 Stunden. Und ihr habt dann die Zusatzvereinbarung, die dann eben befristet ist auf ein Jahr. Und dann wird das entsprechend neu gemacht. Okay, verstanden. Ja.
Und jetzt mal so für dich persönlich. Du hast ja jetzt auch ein Jahr lang 4-Tage-Woche gehabt. Wie war es für dich, so ganz persönlich vom Arbeiten her?
Also am Anfang dachte ich schon so, oh je, es ist schon Donnerstag, was mache ich denn? Wir haben aber gesagt, wir halten uns genauso dran, weil als man ist immer Vorbild als Führungskraft. Und dann kann man noch so viel erzählen, wenn man es dann anders vorlebt, dann fangen die Leute auch an, freitags zu arbeiten. Und ich habe es dann mit der Zeit mich auch dran gewöhnt. Am Anfang fand ich es total schwierig, wenn ich Sachen am Donnerstag hatte und ich wusste, die andere Person hat, ich habe freitags frei, die andere Person montags frei und wir hören uns erst am Dienstag wieder. Das hat sich aber mit der Zeit eingespielt. Gerade dieses, wie ich schon gesagt habe, asynchrone Arbeiten, dass man sich einfach besser vorbereitet. Und das Interessante ist auch, wir haben uns viel damit befasst, warum taucht eigentlich in bestimmten Stellen oder in einem Unternehmen oft so Hektik auf? Und ich kann euch wirklich empfehlen, das selber mal auszuprobieren. Meistens ist die wirklich hausgemacht. Das heißt, eine Person hat vielleicht schon was länger auf ihrem Schreibtisch liegen, dann merkt sie, oh, morgen muss das da sein, ich brauche heute noch eine Unterschrift, dann schickt die uns das, damit wir das abends am besten noch unterschreiben, weil sie sagt, am nächsten Morgen brauche ich das. Und so Sachen, so wird ganz oft was gehandhabt im Berufsleben oder in der Verwaltung, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Und wir haben dann zum Beispiel irgendwann eingeführt, dass wir gesagt haben, wenn ihr was von uns, von der Geschäftsführung wollt, wir brauchen 72 Stunden Vorlauf. Um dann zu sagen, okay, wenn jemand abends oder nachmittags was schreibt, ich brauche das morgen, dann gibt es das halt nicht. Und da mal so zu gucken, an welchen Stellen, es gibt immer Sachen, die sind super dringend und ne, wenn beim Kunden mal was ist, aber im Großen und Ganzen kann man diese ganzen Sachen eigentlich auflösen, indem alle Leute mal so ein bisschen langfristiger denken in ihren Tätigkeiten, die sie jeden Tag so auf dem Tisch haben. Und auf der anderen Seite, bei mir selber ist es so, ich finde es persönlich auch gut, weil ich einfach auch viele Interessen habe. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung angefangen und die geht eben auch manchmal den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag von morgens bis abends und dann bin ich immer froh, dass ich den Freitag habe, um eben Haushalt und solche Sachen zu machen oder Erledigungen zu machen. Und die Ausbildung ist für mich wichtig, weil ich mich bewegen muss durch das ganze Sitzen. Und so weiter ist das eben auch wichtig, um lange gesund zu bleiben. Und auf der anderen Seite finde ich auch die Yoga-Philosophie total spannend als Weiterentwicklung meiner Führungskompetenz.
Voll. Ich habe noch eine Frage, warte mal, ich habe zwischendurch mitgeschrieben, warte mal. Genau, jetzt, ich habe, glaube ich, gesehen bei LinkedIn, dass du jetzt auch so eine Art 4-Tage-Woche-Kurs oder wie auch immer, oder ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, weil ich dachte, wenn ich mir das jetzt angucke, fange ich morgen damit an. Und gerade muss ich mich noch so ein bisschen vor mir selber schützen. einfach, weil Lilo noch so klein ist. Erzähl mal, was du da machst, bitte.
Also wir hatten sehr viele Anfragen, was das Thema betrifft, weil das eben viele umtreibt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn wir fertig sind, dann mache ich mal ein Webinar. Und das wird jetzt am 13. Juni stattfinden, das erste. Und wahrscheinlich wird es auch noch weitere geben, wo ich dann innerhalb von einer Stunde erzähle, was wir so gemacht haben. Und auf der anderen Seite habe ich mich entschieden, sowas auch begleitet anzubieten in kleinen Gruppen, wenn Leute sagen, okay, wir würden das gerne ausprobieren, aber ich brauche Leute, um mich auszutauschen, weil das hatten wir eben aufgrund unseres Forschungsprojekts konnten wir uns ja auch austauschen, dass wir da eben sagen, okay, ich mache das im kleinen Kreis, ich kann das auch 1:1 machen, aber ich glaube, mit dem Austausch ist das auch ganz gut. Ab September ist das geplant, dieses Jahres. Ja.
Meinst du, das ist sehr stark so auf, sag ich mal, produzierendes Gewerbe? Also klar, das ist ja dein Gebiet, wo du herkommst, ne? Ich muss ja total zugeben, bei mir kommt halt immer noch so als Einzelhändler und ich denke mal, so geht's zum Beispiel Leuten aus der Gastro, Hotellerie, die haben ja nicht nur 5-Tage-Woche, die haben ja 7-Tage-Woche, ja? Genauso, das ist immer so diese große Frage, wie kriege ich die Öffnungszeiten abgedeckt, so dass eben dann auch alle Kunden bedient werden und so weiter und so fort, ne? Aber das wäre ja vielleicht mal total spannend, da so eine Peer Group zu machen, irgendwie zu sagen, lass uns das mal gemeinsam ausprobieren. Waren in eurer Peer Group da auch in Anführungsstrichen nur produzierende Gewerbe oder waren da auch Einzelhändler oder Gastronomen oder sowas dabei?
Wir hatten das andere Unternehmen, die vermieten Stapler und Hebebühnen. Das heißt, die produzieren nicht selber und sind auch in gewisser Weise natürlich an Öffnungszeiten und ihre Kundenzeiten gebunden. Ansonsten, ich weiß aber auch von einem Gastrounternehmen, die waren mal mit mir zusammen in einem Radiointerview, die machen das zum Beispiel auch. 4 Tage Woche aus Freiburg kamen die, glaube ich. Und was aber interessant ist, dass andere Unternehmen, ein anderes Unternehmen aus unserer Forschungsgruppe hat auch die 4 Tage Woche getestet. Die haben das aber auf freiwilligen Basis gemacht und es wurde nicht von der Geschäftsführung getragen, sondern die haben das nur einer Abteilung beziehungsweise einer Gruppe von diesem Unternehmen gemacht und das hat nicht hingehauen. Also die sind nicht zufrieden gewesen. Ich glaube, die haben das sogar irgendwann abgebrochen und da finde ich wirklich den guten Vergleich zu sagen, wenn, muss es das ganze Unternehmen machen und auch die Prozesse müssen darauf ausgelegt werden und vor allem muss es auch von der Geschäftsführung mitgetragen werden.
Warum? Ja. Finde ich nochmal ein echt spannendes Fazit.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte hier mit uns geteilt hast. Wirklich super spannend. Ja, wir bleiben im Kontakt weiterhin und ich freue mich da total, auch weiter von zu hören. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich die krasseste Zahl war, wie sehr die Krankentage bei euch runtergegangen sind. Ich denke, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Hammer.
Feierstunde.
In der Vorbesprechung haben wir leider gesagt, dass uns allen nicht so sehr Feiern zumute ist. Heute ist der 10.06. Das heißt, gestern waren Europawahlen. Ja, die Ergebnisse sind jetzt nicht so berauschend. Also
das hast du aber noch nett ausgedrückt, Dina. Ja,
also CDU stärkste Partei mit 30%, AfD zweitstärkste Partei in Deutschland mit 15,9%. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern so gedacht, ich lebe irgendwie, also mir wurde wieder vor Augen geführt, wie sehr ich in der Bubble lebe. Mir war es wieder mal, ich meine, ja, natürlich ist uns das bewusst, dass die AfD so stark ist, aber irgendwie hat es mich doch wieder total gehittet und ich dachte so, was?
Also, ich hatte so viel Hoffnung.
Alles dagegen will die nicht und dann auf einmal wählen die doch so viele Menschen. Ich konnte es gar nicht fassen.
Vor allen Dingen, man hatte jetzt irgendwie die letzten Wochen so sehr die Hoffnung, dass wenigstens dieses ganze Aufdeckungsskandal und auch dieses Sylt-Thema und so weiter, dass die jetzt irgendwie wenigstens dafür sorgen, dass ein paar Leute es merken und irgendwie in den Umfragen war es ja jetzt auch die ganze Zeit so, dass die AfD eher verloren hat im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und dass die jetzt plötzlich so abgeht wieder, das fand ich war so völlig, also für mich war das echt unerwartet und da habe ich auch wieder gemerkt, krass, ich habe es die letzten Wochen definitiv auch wieder auf die leichte Schulter genommen. Weil ich irgendwie dachte, ah ja, cool, die Zahlen gehen runter, dafür war es wenigstens gut, dass so ein Mist passiert, ja. Und dann habe ich das irgendwie schon wieder ein bisschen leichter genommen, als vielleicht noch irgendwie vor ein paar Monaten. Und da habe ich wieder gedacht, so, das war ein Fehler. Aber gleichzeitig, genau wie du sagst, Dina, ich weiß auch nicht, wir haben auch gestern wieder hier gesessen und gesagt, was müssen wir tun? Und dann sagen wieder alle, du musst in Dialog gehen mit den Leuten. Und dann sage ich, ja, aber wo sind diese Leute? Weil so doof es klingt, genau, ich bin einfach in der Bubble, ich kriege es nicht mit. Oder ich bin noch niemals mit einem AfD-Wähler wirklich konfrontiert worden. Also entweder, und auch da muss man ja sagen, ich meine 16%, das heißt, die Leute müssen auch, glaube ich, um mich drum herum sein. Sicherlich ist meine Bubble nicht repräsentativ, aber ich glaube nicht, dass in meiner Bubble da niemand dabei ist. Aber reden die da nicht drüber und wählen dann einfach nur heimlich sozusagen die AfD? Also wie kommt man an diese Leute sozusagen ran, um wirklich auch in den Diskurs zu gehen und zwar nicht im Sinne von Konfrontation und Beurteilung, sondern irgendwie in ernsthafte Diskussionen, da ist für mich echt das große Fragezeichen im Kopf.
Also bei uns sind die schon sehr stark vertreten in der Region, wo meine Firma sitzt und das ist ja Südthüringen. Da ist, glaube ich, auch ein Direktkandidaten von der AfD und ich glaube, es ist eben so, wir finden das so schlimm, dass die rechtsextrem sind, aber ich glaube, viele Leute stört das nicht, weil die denken so, ja, und es ist ja, also ich habe doch keine Gefahr. Also das ist nicht so dieses übergreifende, wie geht's eigentlich unserer Gesellschaft, sondern was ist gerade meine Situation und wenn da jetzt Rechte sind, von denen habe ich ja keine Nachteile zu erwarten.
Das kam ja auch in den Umfragen raus irgendwie, ne? Dass die ganzen Leute irgendwie sagen, sie wählen die AfD nicht, weil sie rechts sind, sondern aus ganz anderen Gründen. Aber dass sie rechts sind, ist halt ein Übel, was man halt so mitnimmt, was irgendwie okay ist.
Und ich glaube, das ist eben das Thema zu gucken. Also die anderen Parteien müssen auf jeden Fall gucken, was sie machen können, um diese Lösungen zu liefern, nach denen die Leute so suchen. Das haben sie ja leider in den letzten Jahren immer wieder verpasst. Da wurde, ich finde, als Bürgerin habe ich immer gedacht, okay, jetzt müssen die doch mal aufwachen und dagegen lenken. Und das hat ja nie jemand gegengelenkt von den Parteien. Das Einzige, was die CDU probiert hat, war vielleicht auch so ein bisschen von der Tonalität in diese Richtung zu gehen. Aber das hat sie ja auch nicht abgeholt. Und die Frage ist, so viele Leute sind unzufrieden. Es ist auch interessant, ich habe einen Zeit-Podcast gehört, das Politikteil. Und da ging es eben darum, dass wir das große Problem haben, dass wir keine Normalmoral mehr haben. Also diese Grundwerte müssen neu ausgehandelt werden. Und es gibt aber nicht so wirklich was, wo man sich so, auf das man sich verlassen kann. So und so war es immer und das war gutes Benehmen und das war verpönt und das war so und so. Das war ja sehr klar, würde ich mal sagen, seit den 50er Jahren relativ stabil. Und jetzt hat sich da ja viel verändert durch alles Mögliche, was uns so passiert ist, Corona und so weiter. Oder viele Leute werden immer offener und man hat ganz viele Leute, die kommen damit nicht klar. Also ich sehe das ja auch immer zwischen Thüringen und Berlin, was da für ein Riesenunterschied herrscht. Und dann denke ich mir so, okay, die Leute werden einfach auch nicht mitgenommen. Also ich kann mir immer mehr vorstellen, wie die Welt sich in Zukunft entwickeln kann. Und die anderen Leute denken so, oh Gott, ich will nicht, dass sich noch mehr verändert. Und ich glaube, da muss man sich ganz viel mit beschäftigen.
Ja, und ich fand es auch, muss ich sagen, schon krass, so wenn man sich anguckt, was eben so die wirklich diese junge Wählerschaft, also gerade auch die 16-Jährigen und so gewählt haben, muss ich auch sagen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass zum Beispiel die Grünen so schlechter abschneiden. Also da hat man jetzt irgendwie immer gedacht, das sind die irgendwie Fridays for Future Kids und die da ist jetzt irgendwie, Grün geht da total ab. Und dann auch die haben ja durchaus einen recht hohen AfD-Anteil, finde ich.
Sehr hoch.
Also es ist ja absurd. Und dann eben Grün auch noch so abgewertet. Ne?
Ja, ja, und krass. Sieht man dann eben doch, dass die AfD zum Beispiel auf TikTok die am besten repräsentierteste Partei Deutschlands ist.
Mhm. Also shit. Mit Abstand, ja. Also mehr als alle anderen zusammen.
Ja, genau.
Ja. Und ja, ich denke einfach, es geht darum, die Versprechen als schnelle Lösung. Und auf TikTok funktioniert es ja auch immer gut. Dann so schnelle Lösung. Sachen sind super komplex heutzutage. Und ich muss schon sagen, die Regierung und gerade auch die Grünen, die haben einfach, und das weiß, kann ich wirklich einen guten Zusammenhang herstellen durch den Weg, den ich mit meiner Firma gegangen bin, wie wichtig es ist, gutes Change Management zu machen. Wirklich immer zu gucken, wo stehen die Leute und was kann ich denen zumuten und wie können wir den nächsten Schritt zusammengehen, um alle mitzunehmen. Natürlich verliert man vielleicht mal ein paar, aber man muss ja die große Menge mitnehmen und ich kann nicht sagen, so, ich komme jetzt hier aus Berlin und ich hätte es gern so und so und so und so machen wir das jetzt. Dann hätte wahrscheinlich die Hälfte der Leute gekündigt. Und ich denke, das ist wirklich gesellschaftlich tatsächlich passiert, dass da vielleicht gute und wichtige Ideen dabei sind, spielt dann gar keine Rolle mehr. Aber wenn man sich nicht mitgenommen fühlt, und das, finde ich, ist wirklich das größte Problem der letzten Jahre, dann kündigt man sozusagen und wendet sich jemandem zu, der vermeintlich mich versteht.
Hm. Ich glaube, Lena, gerne noch.
Ich wollte sagen, wie geht ihr damit um in eurer Firma? Also gerade auch, Victoria, du sagst ja, bei euch ist es, also man sagen ja auch die Ergebnisse, ist es ja noch ein bisschen krasser als über Gesamtdeutschland. Positionierst du dich da auch klar als Unternehmerin, Arbeitgeberin? Wie gehst du da damit um?
Ich finde es auf der einen Seite wirklich kritisch, mich einzumischen und den Menschen zu sagen, was sie wählen müssen. Das kann ich nicht machen. Auf der anderen Seite positionieren wir uns aber als weltoffen und wir haben uns auch Initiativen angeschlossen, die sich da jetzt eingesetzt haben, weltoffenes Thüringen zum Beispiel und es eben über die Schiene. Und auch dann eben zu versuchen durch dieses, dass wir eben auch Wertschätzung an sich als Wert in uns tragen und auch immer wieder dran arbeiten, Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, hoffe ich, dass das sozusagen darüber auch wieder nach draußen getragen wird.
Also ich finde auch, den Leuten irgendwie zu sagen, das geht nicht, wählt das und das, aber eben zu sagen, das ist meine Position, ob das jetzt hier in einem Podcast ist oder ob das ist, ja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Wahlergebnis, sowas zu sagen. Ja, also auch dann vor den Leuten hier, das finde ich ist schon, das finde ich, kann man machen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Eingriff in das private Wahlrecht, ja.
Nee, auch zur Wahl nochmal aufrufen sozusagen, ne, ist sicherlich auch was, das man gut machen kann, ja. Ja, ist ja auch immer so ein, ja, so ein schmaler Grat, was kann man noch machen und was, was dann nicht mehr, ne? Ja, also von daher, wir sind uns einig, heute gibt es nicht so richtig viel zu feiern. Deswegen wurde jetzt mal aus der Feierstunde eine Anti-Feierstunde.
Wir wünschen euch trotzdem weiterhin eine gute Woche. Viktoria, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wirklich so spannend. Auch dieses Vorher-Nachher hatten wir jetzt hier im Podcast. Finde ich auch gut. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ciao, ciao.